Ja, Jesus, wir danken dir, dass du lebendig bist. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass nur du Worte ewigen Lebens hast, die uns verändern, die uns die Wahrheit offenbaren, die uns das Zukünftige auch zeigen, die in unser Herz hineinsprechen, die uns auch Ermutigung, Auferbauung, Trost, Ausrichtung geben. Und danke, dass du, Heiliger Geist, dein Wort heute nimmst. Und danke, dass du es lebendig machst. Und dass du, Jesus, das fleischgewordene Wort in uns und unter uns offenbarst. Wir ehren dich darüber. Amen. Amen. Okay, muss man auch schon besetzen lassen, die vielen. Es war heute recht viel, ne? Und das ganze Prophetische und so. War ich sehr gut, was so gekommen ist. Und wenn so viel an Sachen kommen, auch von Erwachsenen, von Kindern, dann spürt man, dass der Heilige Geist da ist, dass er wirkt, dass er spricht und er hat uns was zu sagen dadurch. Und die drei Hauptpunkte auch während der Anbetung, das ist auch ein Stück das, über was ich heute sprechen werde oder anfangen möchte zu sprechen. Und der erste Punkt ist die Königsherrschaft von Jesus. Amen. Und das war am Anfang vom Lobpreis erstmal gewöhnungsbedürftig, weil man möchte immer die Liebe von Jesus und diese Nähe und so. Aber diese Königsherrschaft von Jesus, das ist das, was sich immer mehr zeigt, offenbart und auf was wir uns darauf einstellen dürfen. Das Zweite, weil wir wollen heute anfangen, wie schon angekündigt, uns über Endzeit zu unterhalten, über die Dinge, die auf uns drauf zukommen, über die Zeit, in der wir leben und dass wir vorbereitet in diese Zeit auch hineingehen. Das Zweite ist das Wort Gottes. Na, wir haben gesungen heute, das Wort ist wahr. Sein Wort ist die Wahrheit. Und wir werden uns, wenn wir uns über diese Dinge, Endzeit beschäftigen, über die nächsten Wochen, also wir haben dort keinen Stress. Ich habe es ja versprochen, dass ich heute nicht durchrausche, ja, und dann euch mit Informationen, Offenbarungen überschütte und am Ende wisst ihr nicht, was ich am Anfang gesagt habe, sondern wir werden uns da Zeit nehmen, uns langsam mit beschäftigen und wir werden uns mit der Schrift beschäftigen. Ich werde jetzt nicht irgendwelche Lehrmeinungen von anderen weitergeben, was andere dazu gesagt haben, die miteinander vergleichen. Vielleicht komme ich mal mit drauf. Aber wir werden uns ausschließlich mit Schriftstellen beschäftigen von Paulus Thessalonischer Brief, Matthäus 24, die Offenbarung und Daniel, wo über die letzte Zeit gesprochen wird. Und du findest viele Parallelen da darin. Und ihr werdet dann zu erstaunlichen Erkenntnissen kommen, wenn wir über verschiedene Dinge sprechen werden. Heute legen wir erstmal einen Grund dazu, aber wir werden uns in nächster Zeit damit beschäftigen, über die Wiederkunft von Jesus und was sind die Zeichen dazu. Kommt Jesus tatsächlich sofort wieder? Ist es tatsächlich so, dass Jesus jetzt jederzeit wiederkommen kann, jetzt in diesem Moment, heute oder morgen? Oder was sagt die Schrift dazu? Weil zurzeit kursiert das Thema Endzeit, vor allen Dingen aus Amerika, die geben so viel Information raus. Deutschland ist noch etwas ruhiger und da kommen die unterschiedlichsten Meinungen dazu und die einen, die machen echt Druck und Jesus kommt sofort wieder und was sagt die Schrift dazu? Ja? Weil Jesus auch gesagt hat, in Bezug auf die Endzeit, lasst euch nicht verführen und viele werden sagen, hier ist der Christus, da ist der Christus, dort ist er, da sagt, bleibt, wo ihr seid, geht nicht hin. Na, wenn sie sagen, er ist nur Wüste, geht nicht raus. Wenn sie sagen, der Christus ist dort, rennt ihn nicht hinterher, sondern der Christus wird wiederkommen, so wie der Blitz von Osten nach Westen zuckt. In einem Bruchteil von einer Sekunde wird Jesus zurückkehren. Aber wir sollen darauf vorbereitet sein, und darüber reden wir heute am Anfang mal, auf diese Zeit, auf diesen Tag, damit uns dieser Tag nicht überrascht. Darum geht es. Und das dritte Element im Lobpreis, was sich am Ende so stark aufgebaut hat, das war die Freude. Amen. Und das ist, wie ich am Mittwoch schon zum Mitgliederabend angedeutet habe, Hoffnung, Zuversicht und Freude. Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte, was Jesus in seiner Braut auf dieser Erde sehen möchte, dass diese Freude immer mehr zunimmt bis zu dem Tag, wo er tatsächlich in einem Bruchteil von einer Sekunde hier erscheint oder beziehungsweise in Wolken und seine Braut zu sich holt. Das heißt, auch wenn wir werden über den Antichristen sprechen, was da Und du wirst sehen, wenn du in die Schrift reinschaust, heute noch nicht, aber in der nächsten Zeit, und da wirst du sehen, dass vieles, was an Panikmacher auch da ist, zum Beispiel Obama ist der Antichrist oder solche Sachen oder der und der und der, das stimmt überhaupt nicht. Du brauchst bloß die Stellen aus Daniel zu lesen und Offenbarung, dann spürst du oder siehst du ganz deutlich, wie Jesus prophezeit hat, dieser letzte Weltherrscher, der alles einnimmt, dieser Antichrist, es braucht etwas erst, bevor der hervorkommen kann. Und deswegen brauchen wir Weisheit und wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes. Wir werden uns auch darüber unterhalten, was ist die Hure Babylon? Ganz interessante Frage. Gestern war schon wieder ein Meilenstein in die Richtung in Deutschland. Also die Hure Babylon ist nicht Deutschland, aber gestern ist hier ein kleiner Meilenstein in die Richtung geschehen, was den Weg ein Stück bereitet, auch für diese Hure immer mehr sich zu offenbaren. Und wir werden darüber sprechen, was ist das, und damit wir Bescheid wissen. Und Jesus sagt, ja, geht aus ihr, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet oder unter das Gericht kommt, was auf sie fällt. Amen. Dann werden wir uns über die Bedeutung von Israel in der Endzeit nochmal unterhalten, weil da gibt es auch viel drüber zu sagen. Aber auch diese Stellen vor allen Dingen mal miteinander zu vergleichen aus Matthäus 24 mit der Offenbarung, weil der Heilige Geist widerspricht sich nicht. Daniel, Matthäus 24, Offenbarung. Wenn du das weißt oder erkannt hast, dass man das nicht trennen kann, weil viele, die über die Endzeit lernen, die nehmen einen bestimmten Aspekt raus und dann fangen sie an, drüber zu sprechen und sie vergleichen das nicht mit den anderen Schriftstellen. Du brauchst für alles, was du sagst, mindestens 2 oder 3 Zeugen aus der Schrift. Und dann wirst du spüren, dass der Heilige Geist zu Daniel in Jesus ja sowieso und in der Offenbarung ähnliche Dinge spricht. Und wenn du das miteinander vergleichst, dann bekommst du ein klareres Bild und es setzt sich ein Fundament von Offenbarung in deinem Herzen, dass du ohne Furcht in diese Zeit hineingehst. Amen. Also nochmal, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich habe es letzte Mal schon angeschnitten, wir als Christen oder ein wahrer Christ hat die Hauptberufung eines wahren Christen, oder was zeichnet einen wahren Christen eigentlich aus, waren verschiedene Dinge. Letztes Mal haben wir gesagt, ein wahrer Christ ist von Gott dazu berufen, ihn zu erkennen und sich an ihm zu erfreuen. Amen. Alles andere hat Christus bereits getan. Amen. In ihm zu bleiben, in ihm seinem Wort zu bleiben, in seiner Liebe zu bleiben, ihm gehorsam zu sein, und sich an ihm zu erfreuen. Je mehr die Welt in Furcht und Angst versinkt über diese Dinge, die anfangen werden zu geschehen. Matthäus 24. Die sagen dann, kommt im 6. Siegel dann vor, ihr Berge, die verstecken sich in Höhlen. Die Politiker, die Großen, die Geschäftsleute bis hin zu den Kleinen. Sie verstecken sich in den Höhlen und sagen, ihr Berge, fallt auf uns, denn der große Zorn des Lammes ist gekommen. Das heißt, und dann an anderen Stellen, die Menschen verschmachten vor Furcht aufgrund der Dinge, die sich am Himmel ereignen und auf der Erde vom brausenden Meer. Das ist schon eine Ansage für Tsunamis und so. Und die Menschen vergehen vor Furcht über das, was soll denn jetzt noch kommen. Schlimmer war's, kann es gar nicht mehr sein. So, und auch wir als Christen, die durch bestimmte Bereiche von Bedrängnis hindurchgehen. Übrigens, was manchmal so gesagt wird, die Trübsal von 7 Jahren, das steht so nicht in der Schrift. Also wenn wir das mal ganz genau aus der Schrift auseinanderhalten, gibt es keine 7-jährige Trübsal. Wenn, dann maximal 3,5. Weil der Herr um der Auserwählten willen diese Zeit verkürzt. Hat Jesus 2-mal gesagt, dass er um der Auserwählten willen, das ist seine Braut, die in der Freude und der Kraft und Autorität des Herrn auf dieser Erde stehen oder gehen, um diese Auserwählten willen, wird der Herr diese Zeit verkürzen. Ansonsten würde keiner gerettet. Also auch die Braut würde 7 Jahre Trübsal oder was Bedrängnis nicht überstehen. Deshalb gibt es diese 7-jährige Trübsal nicht. Wir werden es auch aus der Schrift rausarbeiten, dass wir nicht einfach weggenommen werden ohne etwas Bedrängnis zu durchleiten. Diese Lehre ist erst 150 Jahre alt. Die Apostel, die Kirchenväter haben sowas nicht geglaubt. Diese Lehre ist erst vor 150 Jahren entstanden. Und es versetzt die Christen in einen recht lauen Zustand, unvorbereitet der Dinge, die auf uns drauf zukommen. Aber wenn wir über die Bedrängnis sprechen und dass die Bedrängnis etwas anderes ist wie der Zorn Gottes, vor denen uns Jesus bewahrt hat. Also ich gebe euch bloß mal ein paar Stichpunkte rein, um euch Appetit zu machen. Es ist so gut, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, damit du weißt, was auf dich drauf zukommt und damit diese Freude immer mehr zunimmt in dir, weil Jesus tatsächlich bald zurückkehrt. Wir leben in der letzten Zeit. Amen. Und diese Dinge, die vorher geschehen müssen, auch diese 3,5 Jahre, das ist von Gott her eine festgesetzte, eine begrenzte Zeit. Und wir müssen etwas wissen, dass unser Vater, wie der Boriat sagte, Papa im Himmel gemalt mit der großen Krone, das ist nicht von ungefähr, was diese Kinder gemalt haben. Das ist auch für uns etwas, dass unser Vater im Himmel die größte Krone trägt, dass er seine Autorität hat über Himmel und Erde, über das gesamte Universum und dass aber nichts geschieht, was er nicht in Kontrolle hat. Amen. Und das ist dein Vater. Amen. Das heißt, wenn die Menschen toben, selbst wenn dieses antichristische Reich sich immer mehr erhebt, die Hure Babylon sich zusammenfügt und dann erweitert über die ganze Erde, obwohl es viele Christen leider nicht verstehen, leider. Und wenn all diese Dinge anfangen oder wenn es sich das aufbäumt, Gott sitzt im Himmel, Psalm 2, und er lacht darüber. Amen. Er lacht einfach drüber. Er sagt, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem Berg Zion und er wird über die Nationen herrschen, Psalm 2. Und überlegt es euch vorher, Psalm 2, küsst die Füße des Sohnes, damit er nicht Zürne in ihr umkommt auf dem Weg. Das heißt, und das muss ich richtig als Offenbarung in uns reinsetzen, in unsere Herzen. Ich nehme nochmal dieses Bild von den Kindern raus, die Krone von Jesus, von unserem Vater. Es ist die Königsherrschaft von Jesus und von unserem Vater, die uns zur Freude, zur Dankbarkeit und zur Zuversicht und zum Glauben, zum Ausharren und so weiter in unseren Herzen das bewirkt. Gott hat einen festgesetzten Zeitplan und er nur weiß den Tag, wo Jesus zurückkehrt. Kein Engel weiß es, Jesus weiß nicht, über die Dinge sprechen wir dann noch gleich. Aber der Vater zieht diesen Tag der Rückkehr von Jesus raus, weil wenn Jesus zurückgekehrt ist, dann läuft der Countdown. 42 Monate, sagt die Schrift an mehreren Stellen. 42 Monate ist diesem antichristischen Reich dann gegeben worden, um Macht über die Erde auszuüben. Und dann setzt sich ein Gericht, Gott erscheint, Daniel steht es, und das Gericht wird, und dieser Fürst wird dann erledigt und das Gericht wird ausgeübt und das Reich wird den Heiligen des Höchsten gegeben werden. Du empfängst ein Reich mit Jesus. Amen. Und darauf laufen wir drauf zu. Das heißt, Gott hat einen Zeitplan, aber er verzögert das, wie Petrus das schreibt in seinem Brief, weil er langmütig ist und weil er möchte, dass noch so viel wie möglich Menschen zur Umkehr kommen, Jesus in ihrem Herzen empfangen, inmitten dieser Zeit, gerettet werden, damit sie dann, nachdem diese letzten 3,5 Jahre vorbei sind, mit Jesus in seinem Reich hier auf dieser Erde herrschen oder erst mal im Himmel sind und dann wieder zurückkommen. Das heißt, damit sie die Ewigkeit mit Jesus verbringen und nicht in der ewigen Verdammnis im See, da mit Feuer und Schwefel brennt, da dann auch irgendwo aktuell ist. Und Gott hat diesen Tag, oder der Vater zieht diesen Tag noch raus, aber es gibt einen Punkt, wo er sagt, jetzt ist es soweit. Und Gott hat auf seiner Zeitlinie, wir sprechen dann gleich drüber, hat er festgesetzte Zeiten schon immer und er arbeitet in diesen festgesetzten Zeiten. Und wenn er sagt, jetzt ist es soweit, dann muss ich dort alles unterordnen. Alles auf dieser Erde muss ich seinem Willen fügen. Wer denken denn wir Menschen, dass wir sind, dass wir gegen diesen allmächtigen Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare, die Menschheit hat das Universum noch lange nicht ergründet, der seine Zeichen an den Himmel setzt und darüber auch kommuniziert, wer sind wir denn, dass wir uns anmessen könnten, ihm irgendwas in den Weg zu setzen. Gott ist souverän und das ist dein und mein Vater. Sei dankbar dafür, dass es dein und mein Vater ist. Und danke Jesus, dass er dein Herr ist, dein König, der wiederkommt und dein Bräutigam. Wenn er nicht dein Herr ist, nicht dein König und dein Bräutigam, dann kommt er zurück als dein Richter. Wie gesagt, wir fangen heute mal an mit diesen Sachen. Und ich hatte letzte Woche schon euch ermutigt, ich sehe es schon hier und da, eure Hefte mitzubringen und euch das selbst zu notieren. Ich habe es sogar so gemacht, dass ich mal mit dem Computer meine Aufzeichnungen ausgearbeitet habe. Das ist eine totale Umstellung für mich, weil ich sonst irgendwas rein oder das freie Zwischenlei rede, was der Herr mir zeigt. Das müsst ihr auch Gnade mit mir haben, wenn ich jetzt versuche, hier an der Richtung zu bleiben. Ich habe das auch geschrieben und schreibe das mit, auch die Schriftstellen, und möchte euch ermutigen, dann zu Hause in diesen Dingen zu arbeiten. Es geht um dein und mein ewiges Leben. Dieses Thema ist nicht ungefähr. Es geht um deine und meine Zukunft. Es geht um das, was vor uns liegt, damit wir vorbereitet in diese Dinge hineingehen. Und dazu brauchen wir die Wahrheit aus dem Wort Gottes, sein Fundament, was uns sicher macht. Und deswegen, es reicht nicht in der Zeit, wo ich heute euch das drüber sage oder drüber spreche, sondern ihr müsst zu Hause mit diesen Schriftstellen arbeiten. Legt euch ein Heft an, schreibt euch die Schriftstellen rein, wer will. Aber ich möchte euch als erste Linie das empfehlen. Ansonsten kann man sich das auch kopieren. Ja. So, und was ich nicht will, wenn wir über die Endzeit sprechen, ich möchte nicht, und der Herr möchte es nicht, dass wir nur eine Art von Wissen empfangen. Ich möchte euch kein Wissen weitergeben, ein Verstandeswissen, und dann sagt er, ich weiß besser Bescheid wie der. Ne? Das sind schon Beziehungen zwischen Christen auseinandergegangen, weil der eine die Endzeitlehre hat und der andere hat die vertreten. Aber das möchte ich nicht, sondern kein Wissen vermitteln, in erster Linie, was den Verstand betrifft, sondern ein Offenbarungswissen, was sich in unseren Herzen festsetzt aus dem Wort. Und diese Lehre möchte eine Frucht hervorbringen. Das, was wir die nächsten Wochen besprechen werden, da hat der Heilige Geist, der Herr, hat etwas vor, dass es Frucht in uns hervorbringt und ein Ziel. Es muss, diese Worte, der Herr sendet ja seine Worte und er möchte, dass sie nicht leer wieder zurückkehren. Das heißt, wenn wir über diese Dinge sprechen und es kehrt leer zurück zu ihm, dann ist irgendwas bei uns im Herzen nicht ganz so in Ordnung. Ja, sondern dass wir mit offenen Herzen das empfangen und dass es in uns bewirkt, was Gott gefällt, dass wir das Wort aufnehmen wie Thessalonicher, als Gottes Wort, was in uns wirkt durch den Heiligen Geist und dass es in uns eine Frucht hervorbringt. Amen. Ein Ziel, das Ziel ist eine Frucht. Nicht ein Wissen, wann da kommt der eine Christ und was ist das, alles gut, aber es muss eine Frucht daraus hervorkommen. Und da habe ich hier 10 Punkte. Das Susi kannst du schon mal einblenden. Ihr könnt es euch auch kopieren, dann aber oder schreibt es auf. Das ist einfach wichtig, dass wir diese 10 Punkte immer wieder verinnerlichen, wenn wir über diese Themen sprechen. Und das muss es in oder darf es in uns hervorbringen. Die erste Frucht, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir leben. Matthäus 16, 1 bis 3, schreibt es, ich gehe jetzt nicht, die einzelnen Stellen lässt ich jetzt nicht alles durch, sondern das ist für euch zum Durcharbeiten, diese ganze 10 Punkte. Du kriegst dann noch eins von mir. Und dass ihr das zu Hause durcharbeitet. Nehmt euch jeden Tag mal so eine Schriftstelle vor und diesen Punkt. Das erste ist, erkennen, in welcher Zeit wir leben. Ich sage die Schriftstelle Matthäus 16, 1 bis 3. Dort sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr könnt das Aussehen des Himmels beurteilen. Wenn abends der Himmel rot ist, sagt der Nächste, da wird schönes Wetter. Wenn es früh rot ist, dann sagt er, es regnet. Ihr könnt das Aussehen des Himmels beurteilen, aber ihr erkennt nicht, in welcher Zeit ihr lebt. Die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht erkennen. Warum kennt ihr das nicht? Es geht um geistliche Zeichen. Und der Herr möchte, dass wir nicht unvorbereitet reingehen, sondern das Erste ist, dass wir immer mehr erkennen, in welcher Zeit wir leben und dass wir nicht so blind sind wie die Pharisäer. Das Zweite, es soll in uns eine tiefere Liebe zu Jesus, dem Bräutigam, hervorbringen. Weil wir reden über eine Wiederkunft eines königlichen Bräutigams zu seiner Braut. die auf ihn wartet und die sehnsüchtig auf ihn erwartet. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dann darf es in uns eine tiefere Intimität, eine tiefere Liebe zu Jesus hervorrufen und dann fang an, das Hohelied zu lesen. Ich brauche in meiner Zeit mit Jesus, spreche ich manchmal solche Schriftstellen aus. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, in den ersten Versen schon. Zieh mich hin zu dir, lasst uns gemeinsam laufen. Deine Liebe ist köstlicher wie Wein. Studiere das Hohelied der Liebe und es schafft in dir eine tiefere Liebe zu Jesus. Das dritte, ein sehnsüchtiges Erwarten nach seiner Wiederkunft. Wie eine Braut, die auf den Tag der Rückkehr ihres Bräutigams wartet, auf den Tag der Hochzeit, dann je näher dieser Tag kommt, umso mehr darf und muss eigentlich in seiner Braut, die bereit ist, die Sehnsucht, das sehnsüchtige Erwarten nach ihm in uns zunehmen. Hebräer 9, 28, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Die sehnsüchtig auf ihn warten. Der vierte Punkt hängt damit zusammen. Hoffnung, Zuversicht und Vorfreude. Lukas 21, 28. Wenn ihr diese Endzeitzeichen seht, dann erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass eure Erlösung, die Erlösung, man sieht ja schon gerettet, aber dann unsere Erlösung ist die Errettung unserer Seele. Und das erst dann komplett, wenn Jesus zurückkehrt und unser Körper dem Sein gleichgestaltet wird, nämlich ein Auferstehungsleib. Dann ist unsere Erlösung komplett. Dieser Tag naht sich. Ihr Lieben, bereitet euch davor. Im Bruchteil von einer Sekunde bist du alle Schmerzen, Krankheiten, körperlichen Beschwerden, mentale Beschränkungen, psychische Probleme, all dieses Zeug bist du in einem Bruchteil von Sekunden los. Und du hast denselben Körper wie Jesus. Du kannst auf Himmel und Erde, du kannst in Gedankengeschwindigkeit hier und da und dort sein. Du kannst durch Wände gehen und vor allem kannst du in die Herrlichkeit gehen, weil nur in deinem neuen Körper kannst du Gott, den Vater, schauen. In deinem jetzigen Körper wirst du tot zusammenbrechen, weil es ein heiliger Gott ist. Amen. Du läufst auf den Tag darauf zu, einen Auferstehungsleib zu haben, der nie vergeht. Amen. Vorfreude, Hoffnung, Zuversicht. Ich meine, darüber kann man sich schon mal freuen. Das fünfte, Ausharren und Geduld. Lukas 21, 19, Offenbarung 3, Vers 10. Da steht übrigens Offenbarung 3, Vers 10. Das sagt Jesus zur Gemeinde in Philadelphia. Weil du das Wort vom Ausharren auf mich bewahrt hast. Das Ausharren, das Wort vom Ausharren, geduldigen Dranbleibens, auch wenn Dinge sich verziehen, dann werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die Erde kommt. Hebräer 10, 36, 37, da geht es auch um Glauben und Geduld, denn wir warten auf den, der zurückkehrt und er kommt nicht zu spät. Und dann eine super Schriftstelle dazu, Jakobus 5, Vers 7 bis 11, da geht es, dass wir Geduld und Ausharren haben dürfen, denn der Herr kommt bald und dass wir nicht gegeneinander seufzen, denn der Richter steht vor der Tür. Wie gesagt, lest euch das in Ruhe durch. Dann das sechste, wenn wir das hören, dass ein heiliger König und Bräutigam zurückkehrt, dann wirkt der Heilige Geist in uns Buße, Umkehr, Überführung von Sünde, Reinigung, Heiligung, Bruch mit jeder bekannten Sünde. 1. Johannes 3, 3, wer diese Hoffnung hat, dass Jesus zurückkehrt, der reinigt sich, wie er rein ist. 2. Korinther 7, Vers 1, weil wir diese Hoffnung haben, dass Jesus zurückkehrt, so lasst uns reinigen von aller Befleckung des Geistes sogar, des Leibes und der Seele, um die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Dann Hebräer 12, 14 und 15, jagt dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das heißt, du wirst den Gott nicht sehen, ohne Heiligung. Und dann steht dort, dass man jede bittere Wurzel entfernt aus dem Herzen. Keine Unvergebenheit, keine Bitterkeit. Da wirst du Gott nicht sehen. Also jag dem nach. Matthäus 5, Vers 8. Dort sagt Jesus, gesegnet sind die, die reines Herzen sind, denn die werden Gott schauen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt. Offenbarung 7, Vers 14. Dort ist eine Stelle aus wo in Offenbarung 7 werden die beschrieben, die dann entrückt sind, wie die im Himmel erscheinen. Und da möchte ich und du mit dabei sein. Und da steht dort, ein Merkmal der entrückten Gemeinde ist, dass sie ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Also es genügt nicht nur, mal abends oder früh zu sagen, Herr, vergib mir alle meine Sünden. Ne? Sofort, der Heilige Geist wird dich sofort überführen, wird dich so sensibel machen, wenn du seine Gebote übertreten hast, die Gebote der Liebe, haben wir lange genug drüber gesprochen, übertreten hast, dann wird er dich sofort überführen und sofort musst du bitten, Herr, wasch mich rein. Ne? Ihr Lieben, die Braut hat ein sauberes Gewand an. Und das Gewand der Braut, ich meine eine Braut, die hat ja mindestens zwei Kleider an. Ne? Da gibt es ein Unterkleid und eins drüber. Und das Unterkleid ist das Gewand der Errettung, dieses, was man wäscht. Ne? Und das Obergewand steht dann, Offenbarung 19, ist das Gewand der Gerechtigkeit, das sind die gerechten Taten der Heiligen, das ist das, wie du mit seiner Gerechtigkeit umgehst. Und beides musst du reinigen in dem Blut des Lammes. Die haben ihre Gewänder, das Untergewand, das Obergewand gewaschen im Blut des Lammes. Amen. Und es ist auch gut, wenn du das anhast. Im Gleichnis von dem Hochzeitsmahl, was der König seinem Sohn bereitet, dann werden alle erstmal, die eingeladen sind, die kommen nicht. Die Patricia Bußmann, wo ich letztes Mal was davon erzählt habe, als Freund aus Toronto, die ist mal nachts geweckt worden und zwar so stark, ihr Mann hat es gar nicht mitgekriegt, wieso, da hat es das Ehebett geschüttelt, buchstäblich, durcheinander geschüttelt und der Herr hat ihr diese Schriftstelle gegeben aus Matthäus, wo es um dieses Hochzeitsmahl des Königs geht und dann die Schriftstelle dazu, dass viele eingeladen sind. Und dann hat der Herr ein paar Minuten weiter ihr Bett nochmal durchgerüttelt und hat ihr gesagt, die nächste, der Vers 5 dann, und dort steht, die Geladenen wollten nicht kommen. Das heißt, im Himmel wird eine Hochzeit, Gott der Vater bereitet die Hochzeit für seinen Sohn Jesus Christus vor. Im Himmel sind die Engel in absoluter Betriebsamkeit, diese Festtafel mit allen möglichen Kostbarkeiten vorzubereiten und da steht ein Stuhl mit deinem Namen drauf, mit einem Gewand dazu, das du dort tragen darfst und du bist berufen, an diesem Hochzeitsmahl dran teilzunehmen. Und dann sagt Jesus an der Stelle, viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Weil manche sagen, ja, was soll das? Die haben das nicht für wichtig genommen und die kamen dann auch nicht rein. Und dann gab es dort eine Begebenheit, dann haben sie die eingeladen von Hecken und Zäunen, das heißt, sie haben sie alle möglichen eingesammelt und dann kam der König, diese Menschen anzuschauen und da hat er gesehen, dass einer dabei war, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Der saß zwar drinnen in der Feier, hat aber kein Hochzeitsgewand. Ihr Lieben, ohne Hochzeitsgewand kommst du dort oben nicht rein. Und er hatte keins an und da sagt der König zu dem Mann, mein Freund, wie bist du denn hier überhaupt hereingekommen? Und er verstummte vor dem König und der König sagt, bindet ihn und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Das heißt, stell sicher, dass du auf die Einladung des Königs reagierst. Ich meine, es ist eine königliche Einladung. Der König aller Könige, der Herr des Universums, lädt dich zur Hochzeit seines Sohnes und hat alles vorbereitet. Du bist berufen dazu. Aber auserwählt wirst du, wenn du auf seinen Ruf reagierst und zumindest in diesen 10 Punkten gibt noch mehr, unterwegs bist. Und dazu gehört die Reinigung und deine Kleider zu waschen durch das Blut von Jesus. Und das nächste, 7, frei von irdischer Gesinnung, Bindung an diese Welt. Philipper 3, 17, 21, da geht es darum, dass sogar Christen in die andere Richtung gehen, weil sie ihren Bauch als Gott sehen. Steht dort, sagt Paulus, sie sind Feinde des Kreuzes, spricht dort von Christen. Sie sind irdisch gesinnt, weltlich. Sie hängen an dieser Welt einfach und sie erreichen nicht die ewige Herrlichkeit. Und dann schreibt er in den nächsten Versen, dass unser Bürgerrecht in den Himmeln ist. Dann Matthäus 10, 37 bis 39 und Kolosser 3, 1 bis 4, dort steht, dass unser Denken, weil wir mit Christus auferweckt sind, unser Denken darauf ausgerichtet ist, was droben ist, wo Christus ist, wo er wiederkommt. Dann das nächste, voll des Heiligen Geistes und Frucht bringen. Matthäus 25, 1 bis 30, die ganzen Verse sprechen von den klugen und dörichten Jungfrauen. Die einen waren voll des Geistes und die anderen nicht. Und dann geht es in den nächsten Versen weiter über die Talente. Gott hat uns Talente anvertraut und wir dürfen sie einsetzen. Ja, wenn du dein Talent vergräbst, wird es auch nicht so prickelnd, wenn Jesus zurückkehrt. Das heißt, nicht nur warten, Jesus kommt bald zurück, sondern voll des Heiligen Geistes Frucht bringen und den Missionsbefehl erfüllen, Matthäus 24, 14. Denn das Ende wird erst kommen, ihr Lieben. Deswegen kann Jesus nicht sofort zurückkehren, weil die Vollzahl aus den Heiden noch nicht erreicht ist. Amen. Es gibt eine Zahl von aus denen, aus den Nationen, Gott wendet sich Israel immer mehr zu, aber es gibt eine Zahl aus den Nationen, darum sind wir aus mehreren Nationen noch hier, das ist gut, aber es gibt noch mehr, wie die hier vertreten sind. Es gibt eine Anzahl an den Nationen, die Gott vor seinem Thron sehen möchte und die ist noch nicht voll. Und in Deutschland noch lange nicht. Wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, würden in Deutschland 80, 81 Millionen Menschen nicht dabei sein. Das würde nur ein ganz kleiner Überrest sein. Ihr Lieben, und das möchte Gott nicht, dass fast jeder Deutsche verloren geht. Lass dich nicht täuschen von den anderen Zahlen. Das sind die Zahlen, die Gott, wie Gott das sieht. Deshalb ist es unsere Aufgabe, die Aufgabe der Braut zu kämpfen. Eine kämpfende Braut für das Reich ihres Königs um die Seelen. Matthäus 24, 14, das Evangelium wird verkündigt allen Nationen zu einem Zeugnis und dann erst wird das Ende kommen. Da steht noch viel bevor und viele Propheten sagen, ich sage dann auch nochmal zu 2017, und viele Propheten sind sich einig, dass 2017 sich etwas ereignet und dass sich etwas verändert. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber viele sind sich einig, dass nochmal eine Joel 3-Geschichte geschieht. Weil Pfingsten, Joel 3, die Ausgießung auf alles Fleisch, das war damals auf die 120 in Pfingsten in Jerusalem, aber noch nicht auf alles Fleisch. Es gibt nochmal eine Ausgießung des Heiligen Geistes auf alles Fleisch, auch auf die Deutschen, die sich danach ausstrecken, voll des Geistes zu sein und die Werke von Jesus zu tun und dazu noch größere. Amen. Der Herr wird uns hinsenden, wo auch immer, dann werden neben dir die Leute manifestieren, die Dämonen werden rausfahren, weil du voll Geistes bist. Du wirst in Krankenhäuser gehen und durch ein Zimmer und alle werden geheilt werden. Das hat Gott uns verheißen nochmal. Ihr Lieben, das kommt inmitten von Bedrängnissen, aber das kommt. Deswegen sollte das in uns das hervorbringen, voll des Geistes und Frucht bringen. Dann das Neunte, Wachsamkeit und Gebet, Anbetung ohne Unterlass. Und da gibt es Lukas 21, 35, 48, Lukas 21, was habe ich denn hier? Auf jeden Fall, Lukas 21 findet ihr das. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, betet allzeit. Und Lukas 12, dort steht, Lukas 12, 35, 48, da geht es um die Wachsamkeit. Und die, die bereit sind, werden mitgenommen und die nicht bereit sind, werden nicht mitgenommen. Und Lukas 21, 34, dort steht, deshalb hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit übermäßigem Essen und Trinken, mit Lebenssorgen, damit dieser Tag nicht plötzlich über euch fällt, ihr nicht vorbereitet seid, und wacht und betet, damit ihr würdig seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das war in Lukas. Wachsamkeit und Gebet. Es ist Jesus, nachdem er seine Endzeitreden vollendet hat, spricht er am Anschluss daran immer nur eins zu seinen Jüngern. Erst spricht er, lasst euch nicht verführen, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Und dann sagt Jesus, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann der Tag kommt. Wacht und betet, wacht und betet, wacht und betet. Und ihr Lieben, wenn ich jetzt gesagt habe, wenn du die Schrift liest, Jesus kann nicht sofort wiederkommen, weil bestimmte Dinge noch nicht geschehen sind, dann heißt das nicht, dass wir den Sessel setzen und warten, bis die Dinge geschehen. Sondern wachen und beten, damit wir bereit sind, diese Dinge zu tun und dann bereit sind, wenn er zurückkommt. Denn Jesus sagt auch zu seinen Jüngern, weil die gesagt haben, gilt es auch für uns, und hat Petrus gefragt, da hat er gesagt, glücklich ist der treue Knecht, den der Herr bei der Arbeit findet, wenn er zurückkehrt. Er wird ihn über vieles setzen. Amen. Sei an der Arbeit für den Herrn in Punkt 8 und möchte uns bitte bei dieser Arbeit erwischen, wenn er zurückkommt. Amen. Denn dann steht ein anderer, steht dort, der Knecht, der denkt, der Herr kommt noch lange nicht, also es muss noch vieles passieren, bevor Jesus zurückkommt, und seine Mitknechte schlägt und isst und trinkt und sich des Lebens erfreut, den wird der Herr, wenn er kommt, in der Mitte durchschneiden und wird ihm den Platz geben bei den Heuchlern und da wird Zähneknirschen sein. Er kann sich vorstellen, dass der Herr einen geistlichen Leiter in der Mitte durchtrennt und dann dorthin schickt, wo die Heuchler sind und dort, wo Zähneknirschen und Heulen ist. Also das spricht Jesus, das sind nicht meine Worte. Deswegen lasst uns wachen und beten und bereit sein und seine Werke tun. Und der 10. Punkt, Jesus kehrt zurück zu einer Braut, die rein ist, ohne Flecken und Runzel, Epheser 5, 25 bis 27, die in der Liebe zu ihm brennt und die voller Autorität und Kraft ist. Füge ich nochmal noch hinzu. Jesus kehrt zurück zu dieser Braut, die rein ist, ohne Flecken und Runzel und voller Autorität und Kraft des Geistes. Jesus kehrt nicht zurück zu einer Gemeinde, die besiegt ist, die es gerade noch so schafft, die in Furcht vor dem antichristlichen Reich auf allen Vieren kraucht. Das ist nicht der Fall, ihr Lieben. Jesus kommt zurück zu einer Braut, die rein ist, von den Befleckungen der Welt sich vollkommen abgetrennt hat, die nicht mehr sich selbst lebt, sondern den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das war dann Matthäus 10, 37 bis 39, die Stelle, wo Jesus sagt, wer Vater und Mutter, Kinder und sonst was mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben auch verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Bitte, Jesus, habe ich jetzt auch nochmal gemacht, Jesus, ich gebe dir mein Leben, befreie mich von mir selbst. Ich will mir selbst sterben. Das ist nicht mal ich, sondern du in mir. Und solange von mir noch was rumzappelt, kann Jesus mich nicht richtig gebrauchen. Solange noch was von dir in dir rumzappelt, kannst du nicht voll des Geistes sein. Ihr Lieben, da kommen ein bisschen gemischte Manifestationen dann hervor. Und das möchte Jesus nicht. So vieles wird über Salbung und so weiter gesagt. Ihr Lieben, lehrt die Leute nicht in erster Stelle, manchmal solchen Seminar, wie sie voll Geistes werden können und das und jenes rumlachen und machen, das ist alles gut, macht auch der Heilige Geist. Sagt den Leuten zuerst diese Stellen, wie Jesus das sieht, weil er es ja da salbt. Und dann wird die Salbung bleiben und sie wird zunehmen. Sondern sie gehen aus dieser Versammlung raus, die haben rumgelacht, die haben rumgemacht und dann gehen sie raus, in ihrem Alltag kommt dasselbe wieder hervor. Dann gehen sie zum Nächsten und dann geht es wieder vorne los, aber in ihnen ändert sich nichts. Warum? Weil das Seelische noch so stark ist und der Geist kommt rein, aber es kommt nicht so tief. Erleben, stirbt er selbst ein gekreuzigtes Leben, dann kommt der Heilige Geist in Kraft und er bleibt. Amen. Und dann nimmt es immer mehr zu. Bitte, dich. So, gut. Dann fangen wir mal mit dem ersten Thema heute an. Wie gesagt, das ist nur das Ziel und da kann man sich immer wieder mit reinlesen. Jetzt gehen wir mal weiter in 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 10. Und die Überschrift, ich habe sogar eine Überschrift, Zeiten und Zeitpunkte wie der Dieb in der Nacht. Wir beschäftigen uns jetzt mal damit, über diese ganzen Sachen, wo Jesus gesagt hat, ich komme wie der Dieb in der Nacht. Oder die Schrift sagt, über die Zeiten und Zeitpunkte, wenn Jesus kommt. Und wenn wir uns über diese ganzen Endzeit damit beschäftigen, dann ist es mir erstmal wichtig, dass bevor wir dort in die Schriftstellen reinkriegen, dass wir dieselbe Voraussetzung und Grundlage haben, wie diejenigen, die das damals gehört haben. Das heißt, wir sind auch in der westlichen Welt sehr verseucht mit unserem verstandesmäßigen, philosophisch-humanistisch geprägten Denken, griechischen Denken. Und mit dieser Art Denken gehen wir auch in die Endzeitlehre ran. Und damals in der ersten Gemeinde, die hatten dieses hebräische Verständnis, das heißt, es kommt vom jüdischen Hintergrund her. Und wenn du dieses Verständnis nicht hast, gehen dir viele Aussagen, die Jesus getroffen hat, zum Beispiel wie der Dieb in der Nacht, Zeiten und Zeitpunkte, verstehst du nicht. Die Juden wussten sofort, was er gemeint hat. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen diesen jüdischen Hintergrund auch von der jüdischen Hochzeit mal betrachten, damit du deine Beziehung von Jesus klar abklären kannst. Wir brauchen dieses hebräische Denken, diesen Hintergrund und mit dieser Sichtweise auch in die Offenbarung bzw. in die Endzeitlehre reinzugehen. Und hier fangen wir mal an in 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Dort sagt Paulus, sehen wir, was wir kommen heute. Er sagt, was aber die Zeiten und Zeit, vorher spricht er über die Entrückung in den vorhergehenden Kapitel 4, 13 bis 18. Und dann sagt er, was aber die Zeiten und Zeitpunkte, weil die waren ja natürlich dann, er spricht über die Entrückung von dem Wort des Herrn. Und dann sagen sie, wann ist denn das? Und das sagt Paulus hier, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, liebe Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Warum sagt das Paulus? Ich hätte es schon gerne mal gewusst. Ne? Und da sagt er, habt es gar nicht nötig, er wisst das ja alles schon. So, wenn du das Wort Zeiten und Zeitpunkt, Zeiten mal rausnimmst, im Englischen ist Season und im Hebräischen heißt es Moadeh. Moadeh, also ähnlich wird es ausgesprochen. Und das bedeutet wörtlich übersetzt ein göttlicher Termin und eine göttliche Verabredung. Das heißt, es ist ein göttlicher Termin vorbereitet und Gott ist da und er macht ein Date mit dir und er sagt, hier bin ich und du hast du auch zu erscheinen. Ich verabrede mich mit dir. Ein göttlicher Termin, ich bin da. Und so ist die Bezeichnung für die jüdischen Feste. Ja, jüdischen Feste, kennt ihr? Die werden mit diesem Wort Moadeh, ein göttlicher Termin, eine göttliche Verabredung, werden sie bezeichnet. Das heißt, Gott hat diese Feste nicht irgendwo geschaffen, nicht irgendwo in den Raum gestellt durch einen Jahresablauf, sondern hat gesagt, jedes dieser Feste ist ein, ich komme halt nicht, wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen, nicht in das Gesetzliche rein, man müsste das alles halten, Schabbat und Neumond, ne? Sondern, aber diese Feste haben eine Bedeutung auch im Neuen Bund, denn sie sind göttliche Verabredungen und göttliche Termine, wo Gott da ist, genau zu diesem Zeitpunkt. Und dann haben wir auch da zu sein. So. Dann die ersten drei jüdischen Feste, das Frühjahrsfest, das Passafest, wurde, habe ich schon mehrmals erwähnt, wurde auf den Tag genau erfüllt. Durch das erste Kommen, durch die Kreuzigung von Jesus als das wahre Passalamm. Das heißt, diese ganzen Feste sind prophetische Aussagen auf Jesus, auf sein erstes und zweites Kommen. Das heißt, bei seinem ersten Kommen hat Jesus das Passafest, aber wortwörtlich alle Aussagen, nachmittags um 3 wurde im Tempel dem Passalamm die Kehle durchgeschnitten und es wurde ausbluten lassen. Nachmittags um 3 sagt Jesus, es ist vollbracht und er verschied. Zur selben Minute. Jesus hat, was die Juden über Jahrhunderte gefeiert haben oder leider manchmal nicht gefeiert haben, da ging es ihnen nicht so gut, wo sie es nicht gemacht haben, das waren alles prophetische Aussagen auf den Messias. Und ihr Lieben, wenn die Juden das erkannt hätten, was eigentlich die prophetische Bedeutung des Passa war, die Kreuzigung des Messias, da hätten die ihn gar nicht gekreuzigt. Da hätten die nicht gesagt, rette uns von den Römern. Die hatten nämlich die Herbstfeste im Blick und sind an dem leidenden Gottesknecht, Jesaja 53, voll vorbeigerauscht. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir die anderen drei Feste, die da ausstehen, verstehen. Dann das nächste Fest ist das Fest der Erstlingsfrüchte. Und das hat Jesus erfüllt durch seine Auferstehung. Das war 3 Tage später. Er ist die Erstlingsfrucht aus den Toten. Amen. Der Erstauferstandene. Und dann kommt das Pfingstfest, Shavuot, Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das ist ja dann auch geschehen. Der Heilige Geist kam vom Himmel. Das heißt, diese drei Feste wurden alle erfüllt bei seinem ersten Kommen. Und jetzt, wenn man das Fest noch feiert, kannst du den Herrn preisen für das, was er getan hat. Es ist schon geschehen. Aber die Herbstfeste, die prophetische Bedeutung, die dort proklamiert wird, das steht noch aus. Und darüber spricht Paulus. Über diese göttlichen Verabredungen, über diese Zeiten brauche ich euch gar nicht zu schreiben, habt ihr nicht nötig, weil ihr wisst, was als nächstes kommt. Paulus hat den auch den Heidenchristen das alles erklärt, dass, weil die kannten damals weder Weihnachten noch Ostern. Das sind alles eigentlich heidnische Feste. Und das hat alles mit heidnischen Gottheiten etwas zu tun. Und das kannten die ersten Christen nicht. Erst Konstantin und so weiter, die haben das eingeführt. Babylon. So. Und die kannten nur die jüdischen Feste und haben die auch gefeiert. So. Und da hat er ihnen diese prophetischen Dinge erklärt und die haben das verstanden. So, und die wussten, dass die drei Herbstfeste eine prophetische Aussage sind für das zweite Kommen von Jesus. Und das erste Herbstfest ist im September, beginnt das, ist Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrfest. Gab es eigentlich in der Bibel so nicht, weil das jüdische Neujahr beginnt mit Passa. Und dann haben die Juden irgendwann mal gesagt, zu dem Posaunenfest, Yom Teruah, das ist das eigentliche Fest, Fest der Posaunen, da machen wir gleich ein Neujahr draus. Also so haben die Juden haben zwei Neujahr. Einmal das biblische im April und dann im September das, wonach der Kalender läuft. Dann gibt es 10 Tage der Buße, Umkehr, der Ehrfurcht. Dann kommt Yom Kippur, kennt ihr ja, der große Versöhnungstag. Und dann das Laubhüttenfest. Was im Yom Kippur, warte mal, fangen wir vorne ran. Yom Teruah, das große Posaunenfest, wird erfüllt mit der Entrückung. Also wenn der Messias zurückkehrt, bei der Entrückung wird dieses Fest erfüllt. Dann Yom Kippur wird erfüllt, wenn Jesus sichtbar zurückkommt, die ganzen prophetischen Aussagen, dann wird er die Welt mit sich versöhnen. Ich schneide es bloß an, ne? Wird da erfüllt, wenn Jesus sichtbar zurückkehrt und das Laubhüttenfest wird erfüllt, wenn das 1000-Jahr-Reich mit Jesus hier auf dieser Erde, wenn wir hier mit ihm leben. Interessanterweise steht bei Saraja über das 1000-Jahr-Reich, dass das Laubhüttenfest dann immer noch gefeiert wird. Und die Nation, die nicht nach Jerusalem zieht, um das Laubhüttenfest zu feiern, über diese Nation wird es nicht regnen. Interessant. Saraja steht das. So, diese ganzen Dinge werden erfüllt bei seinem zweiten Kommen. Und ein, was müssen wir als Christen auch auseinanderhalten, bei seinem ersten Kommen kam Jesus als der leidende Gottesknecht, als das Lamm, das für die Sünden der Welt starb und uns Heilung, Befreiung und so weiter gebracht hat, als der leidende Messias, der wieder auferstand, zur Rechten des Vaters sitzt, aber der Gnade und Liebe, oder ich sage mal, die Gnade gebracht hat. Durch Gnade gerettet, durch Gnade geheilt, durch Gnade in ihm bleiben und so weiter. Und das zweite Mal, ihr Lieben, wird Jesus nicht zurückkehren. Hat keinen Bezug dann mehr zur Gnade und Sünde und so. Und da müssen wir als Christen schon als erste Mal umschalten. Denn wenn er das zweite Mal zurückkehrt, dann kehrt er zurück als ein König aller Könige, als der Löwe aus dem Stamme Juda, nicht als das Lamm, das so niedlich ist, wisst ihr? Der Löwe ist schon was anderes. Er kehrt zurück als der allmächtige, majestätische König aller Könige und Herr aller Herren. Und so erscheint er auch als Bräutigam. Er liebt dich mit einer unendlichen Liebe, aber ein König ist ein König der Gerechtigkeit. Und wenn er zurückkehrt, wird am Tag des Herrn etwas geschehen und über den Tag des Herrn reden wir später. Der Tag des Herrn ist nämlich, wenn Jesus zurückkehrt. Das heißt, er wird mit voller Liebe für seine Braut kommen, aber mit demselben Maß an Zorn für die, die ihm nicht gehorsam waren. Also der Löwe zieht seine Braut zu sich und übt Gericht aus über die, die ihn abgelehnt haben. So, und der nächste göttliche Termin, die nächste Verabredung Gottes mit den Menschen ist Yom Teruah oder Rosh Hashanah, das Posaunenfest. Und das ist im September. Vor kurzem hatte Sarah, unsere Sarah, einen Traum. Und in dem Traum habe ich zu ihr gesagt, dies Jahr im September passiert was. Jetzt habe ich gehört, dass da tatsächlich was passiert, aber viele Propheten sind sich einig, dass im September oder im und dies Jahr etwas passiert. In Bezug auf Israel und in Bezug auf die Gemeinde. Jetzt habe ich gehört, dass orthodoxe Juden, die den Messias noch nicht kennen. Sie erwarten für dieses Jahr 2017 im September den Messias. Weil die Juden wissen, dass Rosh Hashanah, das reden wir noch drüber, dass die Bedeutung dieses Festes die Rückkehr des Königs ist. Dass der Messias zurückkommt, die Hochzeit des Messias. So, und sie erwarten, dass das dieses Jahr im September passiert. Übrigens haben die messianischen Juden, mit denen wir uns unterhalten haben, haben dieselbe Sicht, dass Jesus zurückkehrt an Rosh Hashanah. Dass dieses Fest eine prophetische Aussage ist für die Entrückung. Und so wie Jesus die ersten Frühlingsfeste auf den Tag und auf die Minute genau erfüllt hat, weil Gottes Wort ist ja wirklich wahr, so wird er auch die Herbstfeste auf den Tag erfüllen. Nicht das Jahr, wissen wir nicht, 2017. Denkt ihr nicht, aber auf jeden Fall um diese Zeit herum. Und die messianischen Juden denken das genauso. Dieses Jahr ist es dieses Fest am 21. und 22.09. Und dann gab es in den letzten Jahren und dieses Jahr wieder Zeichen am Himmel unmittelbar nach dem Rosh Hashanah. Und die weisen uns darauf hin, dass etwas passiert. Gott spricht durch Zeichen am Himmel. Und wenn ich jetzt über diese Dinge spreche, mal kurz das mit einwerfe, dann sollte man nicht in Spekulationen verfallen, sondern das einfach beachten, das sind Zeichen, die Gott gibt. Und was sollte sich? Die 10 Punkte durcharbeiten, damit man vorbereitet ist. Noch nicht in Spekulationen und so weiter reinfallen, aber Gott gibt Zeichen am Himmel. Zuvor, nicht um Rosh Hashanah, aber exakt zum Passa- und Laubhüttenfest 2014, 2015 waren jedes Mal Blutmonde. Ja? Joel 3, auf Matthäus 24 sagt Jesus und Joel 3, der Joel, das Zeichen geschehen am Himmel, an der Sonne, Mond und Stern. Amen. Jetzt kommen wir nicht in Astrologie rein, sondern einfach in reine Astronomie. Und die Sterne haben für uns auch nicht die Bedeutung, dass sie unser Leben bestimmen, sondern das ist was anderes. Darüber redet man nicht. Auf der anderen Seite hat Gott die Sterne geschaffen. Die hat nicht der Teufel geschaffen, hat es missbraucht. Die Sterne. Aber Gott hat die Sterne geschaffen und die Sonne und den Mond. Und wenn wir reinschauen, Lukas 21, 25, 26, also das Zeichen geschehen werden an Sonne, Mond und Stern. Und als Gott die Sterne geschaffen hat, 1. Mose 1, Vers 14, da sagt er, ich setze Zeichen an den Himmel, ich setze Lichter an den Himmel und sie sollten unterscheiden zwischen Tag und Nacht, sollen Zeichen sein, Zeichen auch für die Feste und so weiter. Also es sind einfach wie Zeichen und das hebräische Wort dafür ist out. Und es bedeutet Signal, Zeichen, Leuchtfeuer, Meilenstein. Das heißt, Gott macht mit den Sternen was, hat die rangesetzt, damit wir von der Erde aus erkennen können, aha, ein Leuchtfeuer leuchtet auf, Gott setzt einen Meilenstein, damit wir aufwecken, jetzt passiert was. Und mit diesem Hintergrund müssen wir auch das mal so sehen. Interessanterweise hat Gott ein Zeichen an den Himmel gesetzt, als Jesus das erste Mal zurückkehrte. Wenn heute malen wir das schön, ne? Der Stern von Bethlehem, siehst du über den Krippen und ne, Adventszeit, Stern von Bethlehem. Hey, damals, außer den Weisen aus dem Morgenland, hat es keiner erkannt. Gott hat ein Zeichen an den Himmel gesetzt, den Stern von Bethlehem, und kein Jude hat es erkannt. Obwohl Gott viel drüber spricht. Da waren die Weisen aus dem Iran, Irak, ne, aus dem Morgenland, die Nachfahren der Kollegen von Daniel, die wussten nämlich Bescheid. Weil Daniel hat ihnen diese Prophetien hinterlassen. Und die haben das studiert, ein König wird geboren, die haben das mit dem Stern in Verbindung gebracht. Und dann kamen die aus dem fernen Morgenland, haben 2 Jahre gebraucht, um nach Bethlehem zu kommen. Versteht ihr? Gott setzt ein Zeichen und nur die aus dem Iran, der Daniel aus dem Iran hat das erkannt. Und die Juden, die es eigentlich betroffen hat, der König ist bei ihnen geboren. Gott setzt ein königliches Zeichen im Himmel dafür. Die waren blind dafür, die haben es nicht mitgekriegt. Deswegen ist es vielleicht für uns doch mal gut, die Zeichen, die Gott in den Himmel setzt, zu beachten, damit wir nicht denselben Fehler machen. Übrigens, der Stern von Bethlehem erschien zur Geburt von Jesus. Er erschien genau 2000 Jahre vorher zur Zeit von Abraham. Und der Stern ist genau 2000 Jahre später, vor 2 Jahren, unmittelbar nach Rosh Hashanah, war er wieder zu sehen. 2015, 2000 Jahre war dieser Stern nicht sichtbar, also jedenfalls nicht so, diese Konstellation. 2015 war der Stern von Bethlehem wieder zu sehen. Und unmittelbar nach Rosh Hashanah 2015. Gott setzt Zeichen. Und dieses Jahr, am 23. bis 25.09., nochmal zurück. Letztes Jahr, was war denn letztes Jahr unmittelbar nach Rosh Hashanah? Da haben wir hier im Video gesehen, die Himmelsposaunen über Jerusalem. Und kein Fake, es war keine Täuschung. Unser Freund aus Jerusalem hat es bestätigt, hat es gehört. Dolleg. Das heißt, Gott spricht in diesem Zeitraum mit himmlischen Erscheinungen, Sternen oder jetzt letztes Jahr war das ja deutlich, diese Posaune zu hören, weil das Posaunenfest ist. Bedeutung kommen wir noch. Aber und dieses Jahr, genau ein Tag nach dem Rosh Hashanah, gibt es etwas am Himmel zu sehen, was das letzte Mal, der eine hat es ausgerechnet, 5.932 Jahre zurück. Da hat wohl der Adam wohl noch gelebt oder was. Aber jedenfalls, vor rund 7.000 Jahren hat es sowas das letzte Mal gegeben. Und zwar eine Konstellation am Himmel, wenn man sich dabei näher reindenkt, mache ich jetzt nicht, die genau das versinnbildlicht, ein Sternbild, Offenbarung 12. Die Jungfrau mit dem Mond unter euren Füßen, mit der Sonne begleitet, eine Krone von 12 Sternen über ihrem Haupt, ein Kind im Bauch, was geboren wurde, und ein Drachen davor, der das Kind verschlingen will. Und genau diese Konstellation mit diesem Drachen, mit dieser Schlange davor, gibt es am 23. bis 25.09.2017 am Himmel zu sehen. Sollte uns zu denken geben. Das heißt, das Sternbild der Jungfrau, das ist natürlich keine Jungfrau in dem Sinne, die hat dann in hier drinnen, in ihrem, wo ihr Kind eigentlich sitzt, den Jupiterstern, da wird auch als der Königsstern bezeichnet und da läuft dann hier wie durch zwischen ihren Beinen, als würde das Kind wie geboren in den Tagen. Und davor wartet so eine riesen, so der Schlangenträger mit der Schlange und da wartet mit dem offenen Maul wie der Drache aus Offenbarung 12. Und dann hat, und genau in diesen 3 Tagen hat diese Jungfrau eine Krone, was waren erst, glaube ich, 8 oder 9 Sterne um sie rum. Und genau in diesen Tagen kommen noch 3 oder 4 dazu, sodass es 12 sind. Und so dieses Bild von Offenbarung 12, was will Gott uns damit sagen? Wer lässt denn schon die Sterne so rumwandern? Es läuft kein Stern außer der Bahn, nicht einen Millimeter, es sei denn, Gott sagt es. Hebräer 1, Christus, Jesus hält das ganze Universum zusammen durch sein machtvolles Wort. Es geht kein Planet kann etwas von sich aus machen. Und auch wenn Satan im zweiten Himmel herrscht, hat keine Autorität darüber. Wer lenkt die Gestirne, der sie geschaffen hat? Gott lässt sich doch sowas nicht nehmen. Ne? Er lacht über Satan, wenn er sowas vortäuscht. Er hat keine Autorität darüber. Und warum lässt Gott sowas im Himmel erscheinen? Weil im September höchstwahrscheinlich, nehme ich an, etwas zur Geburt kommt. Dass vielleicht viele denken, dass mit Israel was geschieht. Vielleicht wird ein Krieg mit Landerweiterung. Aber die Gemeinde bringt etwas zur Geburt. Nämlich aus der Gemeinde heraus etwas Kraftvolles in der Fülle des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Das meine Sicht, was Gott uns, viele andere teilen das auch, dazu sagen möchte. Dass aus der Gemeinde etwas Kraftvolles geboren wird, was dann Autorität ausübt. Okay, dass wir das mal gehört haben. Es wird viel im Internet darüber spekuliert, aber man muss doch nüchtern sauber damit umgehen. Aber man darf das ohne einfach beiseite legen, wie damals die Juden zur Zeit seines ersten Kommens, die seinen Stern nicht beachtet haben, sondern lasst uns auch diese Zeichen beachten. Die Hauptthemen des Festes der Posaunen ist Auferstehung der Toten, Krönung des Königs, Hochzeit des Messias. Das Posaunenfest wird auch genannt der verborgene Tag und das Posaunenfest wird genannt keiner weiß den Tag oder die Stunde. Wer hat es gesagt? Jesus. Keiner weiß den Tag oder die Stunde durch Zurückkehr. Dieses Fest wird direkt so genannt, weil es das einzige jüdische Fest ist, was am Neumond gefeiert wird. Und es ist nicht genau sicher, wann der Neumond erscheint. Ob nur an dem Tag oder am nächsten, drum wird es am 21. und 22. gefeiert. Weil in dem Moment, wo der Neumond am Himmel erscheint, wird die erste Posaune geblasen. Und es kann sich manchmal verziehen auf den nächsten Tag. Und deswegen sagt man, man weiß nicht den Tag noch die Stunde. Jom Teruah, das Posaunenfest. So. Während dieser zwei Tage wird das Schofarhorn 100-mal geblasen. Davon 99-mal in drei unterschiedlichen Abschnitten mit unterschiedlichen Tönen. So, und dann ist erstmal Pause. Und das 100. Schofarblasen nennt man die letzte Posaune. Wer hat das schon mal gehört? 1. Korinther 15. Zur Zeit der letzten Posaune werden die Toten in Christus auferstehen, wird Christus zurückkehren. 1. Thessalonicher 4, Vers 5, 16, mit dem Schall der Posaune, mit der Stimme des Erzengels, es wird eine Posaune erschallen, die Posaune Gottes, und wird Jesus zurückkehren. Das heißt, wenn es tatsächlich an diesem Posaunenfest Jesus zurückkehrt, wird den letzten Posaunenstoß, die Posaune Gottes, des Engels vom Himmel machen. Nicht auf der Erde, sondern gibt es auch schon mal eine Pause und der 100. Posaunen-Schofarstoß ist ein lang anhaltender Signalton, also wie Hab 8, jetzt ist soweit. Und bei diesem Schall der letzten Posaune, die prophetisch eigentlich bei jedem Posaunenfest jährlich geblasen und gefeiert wird, beim Schall dieser letzten Posaune werden die Toten in Christus zuerst auferstehen. Die wird vom Himmel geblasen. Und es wird so eine Kraft sein, dass die Toten aus ihren Gräbern kommen und wir verwandelt werden. Amen. Und das feiern die Juden jährlich im Posaunenfest. Deswegen haben sie als Hauptaussage Auferstehung der Toten. Deswegen warten die auf den Messias 2017. Weil als weitere Aussage ist der Tag der Hochzeit des Messias. Und es ist der Tag der Öffnung der Tore, wo die Himmelstore geöffnet werden, die Bücher und der Tag des Gerichts. Und ihr Lieben, genau das geschieht. Hast du schon mal Gedanken gemacht, wenn du mit Jesus im Himmel bist, entrückt wirst, was als nächstes geschieht? Dann gehst du mit ihm in das himmlische Jerusalem ein, Öffnung der Tore. Dann werden die Bücher geöffnet, auch nicht, ob du in die Hölle gehst oder Himmel, sondern da werden deine Werke beurteilt und dein Lohn im Himmel festgelegt. Das heißt, bevor es an die Feier geht, bevor es ans Hochzeitsmahl geht und Tanz und Freude und Jubel, musst du erst mal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und dann werden deine Werke beurteilt, Holz, Heu oder Stroh oder Gold, Silber und Edelsteine. Und danach geht es erst rein. Und so ist auch die jüdische Hochzeit ist auch ein Symbol und ein Bild für unsere Vereinigung mit Jesus, für seinen Umgang mit uns. Habe schon mal eine ganze Predigt drüber gesprochen. Ich fasse nochmal zusammen. Nach unserer Erwählung von Jesus hat er den Brautpreis bezahlt durch sein Blut. Dann kommt die Verlobung. Im neuen Bund wird der Brautvertrag oder der Ehevertrag geschlossen. Er hat den neuen Bund mit uns geschlossen, mit seinen Verheißungen. Das wird versiegelt mit Trinken aus einem Kelch von Wein. Das ist das Abendmahl gewesen, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und bei deinem Abendmahl, wenn du mit Jesus oder mit der Gemeinde Abendmahl feierst, dann besiegelst du jetzt mal deinen Verlobungsbund mit Jesus und sagst ja zu den Bündnisverheißungen im neuen Bund, den Jesus mit dir geschlossen hat. Amen. So, drittens, dann verlässt der Bräutigam die Braut und bereitet die Wohnstätte im Haus seines Vaters. Was hat Jesus gesagt? Johannes 14, Vers 2 und 3. Ich gehe hin zu meinem Vater, um euch eine Stätte zu bereiten, und ich werde wiederkommen, euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das heißt, Jesus bereitet für dich und mich etwas vor im Himmel, eine Wohnung. Und genauso muss es der jüdische Bräutigam machen, im Haus seines Vaters eine Wohnung vorbereiten. Und was wird für die Braut dran, genauso wie für die Gemeinde, darum betont Jesus das immer wieder. Die Braut musste wachen und alle Zeit bereit sein, da sie den Tag und die Stunde nicht wusste, wenn er zurückkommt, um sie zu holen. Und die jüdische Braut setzte dann jeden Abend ein Licht ins Fenster, das ist ein Zeichen dafür, dass sie bereit ist, dass das Licht brennt. Und was sie noch gemacht hat, sie hat ihren Koffer gepackt. Von dem Tag an, wo der Bräutigam sie verlassen hat, zum Haus seines Vaters gegangen ist, nach der Verlobung bis zu dem Tag, wo er zurückkehrt, saß die Braut auf gepackten Koffern. Denn wenn er kam, musste sie bereit sein, konnte nicht erst noch ihre Kleider raussuchen, sondern ihren Koffer nehmen und dann ging es ab. Und genauso, wir gehören nicht zu dieser Welt. Sitz auf deinen gepackten Koffer, wenn Jesus kommt, kannst du nicht, also geistig gesehen, mach dich bereit und häng an nichts Irdischem, sondern sei frei von diesen ganzen irdischen Bindungen, an was auch immer. Und den Tag der Abholung der Braut bestimmte der Vater des Bräutigams. Nicht mal der Bräutigam wusste den Tag, wann er zurückgehen durfte, seine Braut zu holen. Deshalb sagt Jesus, ich weiß es nicht, die Engel wissen den Tag nicht, keiner weiß Tag und Stunde, nur der Vater im Himmel. Das sind alles, in der jüdischen Hochzeit ist das alles prophetisch in jedem Brautpaar, traditionell vor vielen Jahren, heute ist es nicht mehr ganz so, wurde das gefeiert, wie Jesus mit uns umgeht. Und mit diesem Hintergrundwissen vom Posaunenfest und mit der jüdischen Hochzeit verstehst du die Aussagen über die Endzeit viel besser. Und der Vater hat erst die Arbeit seines Sohnes begutachtet und wenn er gesagt hat, das ist richtig so, was du gemacht hast, ich nehme es ab hundertprozentig, du hast es gut gemacht für deine zukünftige Braut, jetzt kannst du sie holen. Matthäus 24, 36. Dann kommt der Bräutigam in der Regel bei Nacht. Und ihr werdet sehen, dass ein Zeichen, unmittelbar bevor Jesus zurückkehrt, ist eine Finsternis auf der Erde. Manche sagen bis zu 3 Tage, aber auf jeden Fall wird's dunkel sein. Und so kommt der Bräutigam in der Regel bei Nacht. Mit seinen Freunden, Musikern, Sängern, Tänzern, die wecken das ganze Dorf auf. Und er kommt mit 10 Jungfrauen. Und diese 10 Jungfrauen haben so einen Stock und auf diesem Stock eine Öllampe, die brannte. Daher kommt dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die Juden wussten sofort, um was es ging. Wenn dort eine Jungfrau, der Bräutigam kam nicht, um dann zur Hochzeit zu gehen, und sie hatten dort kein Öl mehr an den Lampen und dann kam er nur mit 5. Das war echt peinlich für ihn und für die Jungfrauen. Deswegen dieses, seid bereit. Dann wurde diese Braut abgeholt, sie ging dann aus dem Haus raus und dann haben starke Männer diese Frau hochgehoben, die Braut hochgehoben und in eine Sänfte reingesetzt. Und mit dieser Sänfte wurde sie in das Haus des Bräutigams getragen. Und was geschieht mit uns? Wir werden hochgehoben, entrückt und getragen zu Jesus in die Wolken. Und dort holt er uns ab und dann gehen wir gemeinsam in das himmlische Jerusalem. Und dort im Haus des Vaters fand dann die Hochzeitszeremonie statt unter dieser Chuppa und wurde mit dem gemeinsamen Trinken von Wein, wieder haben sie Wein getrunken aus einem Kelch, wurde das besiegelt. Matthäus 26, 29, das ist eine Stelle, die man zum Mitgliederabend richtig beim Abendmahl offenbart nochmal richtig deutlich wurde, wo Jesus sagt beim Abendmahl zu seinen Jüngern, ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis auf den Tag, auch von nun an werde ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis auf den Tag, da ich es gemeinsam mit euch im Reich meines Vaters trinke. Jesus trinkt zurzeit keinen Wein im Himmel. Erst, wenn wir dort oben erscheinen. Und zwar am Hochzeitsmahl, wenn wir mit ihm dort und den anderen Brautteilnehmern im Himmel an diesem Tisch sitzen, dann erhebt er den Kelch und trinkt gemeinsam mit uns. Amen. Weil dann haben wir es geschafft, ihr Lieben. Amen. dann ist nur noch Freude. Und so ist das dann Jesus und wir und das für eine gewisse Zeit, dann müssen wir zurück mit ihm. Und so war das für die Braut und den Bräutigam, die gingen nach dieser Zeremonie 7 Tage in das Hochzeitsgemach. Das heißt, 7 Tage sah man sie nicht außerhalb. Die hatten 7 Tage Gemeinschaft und erst dann wurden sie wieder außerhalb des Hochzeitsgemachs gesehen. Und so haben wir eine Zeit mit Jesus in er und wir. Amen. Freude, Feier, Jesus, Austausch, Kommunikation, Liebe. Erleben. Darauf laufen wir hin. Das steht vor uns. Amen. Und Jesus möchte, dass wir nicht nur berufen sind, außer Welt daran teilzunehmen. So, und dann steht hier, wir sind jetzt 1. Thessalonicher 5, jetzt sind wir im 2. Vers. Denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Über den Tag des Herrn reden wir nochmal speziell, was das ist. Der kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die schwangere Frau, und sie wird nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Der Dieb in der Nacht. Was sagt hier Jesus? Der Dieb in der Nacht, so wurde der Oberste der Tempelwache bezeichnet. Das war sein Spitzname oder seine Amtsbezeichnung. Es gab im Tempel die Priester, die mussten über dem Feuer wachen, auch in der Nacht, weil das Feuer auf dem Altar wurde ja entzündet bei der Tempelweihe vom Feuer, was vom Himmel gefallen ist. Und dieses Feuer, was vom Himmel fiel bei der Einweihung des Tempels, musste ständig am Laufen gehalten werden. Das heißt, es muss ständig Holz nachgelegt werden. Und dafür müssten auch Priester in der Nacht ran, in ihren Nachtschichten und immer wieder Holz nachlegen, damit es nicht ausging. Und damit das auch passiert und der Priester nicht einschläft, gab es eine Wache oder einen Obersten der Wache, der hat dann seine nächtlichen Rundgänge gemacht, ob der Priester wach ist und seiner Arbeit nachkommt oder ob er eingeschlafen ist. Weil dann wäre ja das Feuer ausgegangen. Deswegen gab es nochmal eine Kontrolle dafür, damit dann schnell dieser Oberste der Wache mal bei Holzscheite nachschieben konnte, wenn der Priester am Boden lag und hat geschlafen. So. Und die Priester wussten nicht, wann dieser Oberste der Wache auftaucht. Deswegen hat man ihn genannt, er kommt wie der Dieb in der Nacht und kontrolliert den Priester. Und wenn der Priester eingeschlafen war, dann hat der Oberste der Wache seine Fackel genommen, sie am Altar entzündet und mit seiner Fackel den Priester das Gewand angezündet. Und die hat ja solche langen Gewänder an, er hat ihm praktisch Feuer am Hintern gemacht, weißt du, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieses Gewand, das war ja Leinen und es hat gut gebrannt und es brannte ja dann, wurde es heiß. Und da ist er dann aufgewacht und hat sich dieses Gewand vom Leib gerissen und ist schreiend davongerannt. Offenbarung 16, Vers 15. Was sagt Jesus dort? Genau dasselbe. Er sagt Offenbarung 16, Vers 15, siehe, ich komme wie der Dieb in der Nacht, füge ich hinzu, glückselig der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Die Juden wussten, von was Jesus spricht. Ich komme wie dieser Oberste der Tempelwache, wie der Dieb in der Nacht. Passt auf eure Gewänder auf, seid wachsam, damit ihr kein Feuer an den Hintern kriegt. Ich meine, es wird echt heiß, wenn Jesus zurückkehrt, für die, die dann bleiben. Und damit ihr nicht rumherlauft wie der Priester und man eure Nacktheit, eure Schande sehe, weil er rannte dann in Unterhosen rum. Also, wenn du diesen Hintergrund hast, dann verstehst du, was Jesus hier sagt. Das heißt, wie ein Dieb in der Nacht war für diejenigen, die geschlafen haben. Es ist ein Bild auch für die Entrückung, für diejenigen, die zurückbleiben. Aber Paulus sagt hier, der Tag kommt zwar wie ein Dieb in der Nacht, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Das heißt, seine Gemeinde, die in diesen 10 Punkten oder noch mehr, hatte ich aufgeschrieben am Anfang, die in diesen Dingen bleibt, die wacht und betet, für die Gemeinde kommt dieser Tag nicht überraschend, sondern sie wissen die Zeiten und Zeitpunkte, nicht den Tag und die Stunde, aber die Endzeitzeichen deuten darauf hin, die Wehen nehmen immer mehr zu, werden wir darüber sprechen dann demnächst. Und sie wissen ungefähr, in welchem Zeitraum das stattfindet, Rosh Hashanah. Sie sind vorbereitet und über die Gemeinde kommt dieser Tag nicht wie ein Fallstrick, nicht wie ein Dieb in der Nacht, weil sie nicht schlafen, sondern weil sie wachen. Ja, Lieben, wenn du dann merken wirst, dass um diese Zeit September, ich sage es jetzt mal so, dann dieses Jahr, denke ich noch nicht, weil es sind viele Dinge noch nicht geschehen, die geschehen sein werden, geschehen müssen, vorneweg. Aber wenn du dann in eine 1, 2, 3 Tage von Finsternis erlebst, ihr Lieben, dann schläfst du nicht mehr. Dann wachst und betest und fastest du, weil du weißt, Jesus, dann kann Jesus unmittelbar in jeder Sekunde wiederkommen. Und dieser Tag fällt nicht auf dich, wie der Dieb in der Nacht, kommt er nicht über dich, denn ihr seid Söhne und Töchter des Lichts. Jesus, sein Licht ist in dir. Du bist wachsam, voll des Geistes. Du bist bereit. Ihr Lieben, denkst du nicht, dass der Heilige Geist dir das dann mal mitteilt? Er wohnt ja im Vater. Und er macht dich innerlich schon ein bisschen unruhig und sagt, mach dich bereit. Die wachen, die wachsam sind, denen wird vom Heiligen Geist gezeigt, jetzt ist die Zeit. Im Himmel, da kriegt er mit, was im Himmel im Vater abläuft. Amen. Und das ist, aber dieses, für der Dieb wie in der Nacht, ist ein Bild für die Zurückgelassenen. 1. Thessalonicher 5, Vers 3, Matthäus 24, 40, 44, Matthäus 24, 45, 51 und Matthäus 25, 10 bis 13. Dort in diesen ganzen Stellen geht es darum, die einen, wenn Jesus dann kommt, die einen werden angenommen, die anderen zurückgelassen. Die einen werden angenommen, die anderen bleiben zurück. Und Jesus möchte nicht, dass du zurückbleibst. Weil der Tag des Herrn, schick schon mal voraus, bringt Erlösung für die, die an ihn glauben. Und mit dem Tag des Herrn beginnt der Zorn Gottes über diese Erde. Die letzten 3,5 Jahre. Lieben, und da möchte ich nicht mal hier sein. Weil wir sind nicht zum Zorn bestimmt. Deswegen lasst uns wachen, dass der Herr uns nicht schlafen findet, dass dieser Tag plötzlich über uns kommt. Amen. Vater, wir danken dir, dass du in deinem Wort so viele Dinge uns geoffenbart hast. Danke, dass das Beste noch vor uns liegt. Danke, dass du über allem wachst, Vater. Danke, dass du in deiner Autorität herrschst und regierst, dass dir nichts entgeht. Danke, dass du Langmut hast. Und danke, dass du den Tag des Herrn noch hinziehst, weil du willst, dass noch viele zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Vater, ich bete, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist wirklich das Feuer nicht ans Gewand, sondern das Feuer ans Herz legst, damit wir wachen und beten und voll des Geistes sind. Dass wir an den Dingen laufen, uns vorbereiten und uns vor allen Dingen an dir erfreuen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Worte in unser Herzen hinein senkst, dass sie bewahrt bleiben in unseren Herzen, dass der Teufel das nicht stehlen kann, dass sie bedeckt sind mit deinem Blut, Jesus. Und ich bete, wenn wir über diesen Schriftstellen nachsinnen, auch in unseren persönlichen Zeiten, dass du jeden einzelnen von uns diese Offenbarung schenkst, weil du magst eine 1:1 Beziehung zu uns. Danke von ganzem Herzen. Amen.